Liebe Gemeinde, ich bin der Meinung, und ich mache sehr gerne Kinderzeit und Kindergeschichten, ich bin der Meinung, wenn es geht, sollte man den Kindern nicht irgendwas erzählen, sondern das, was auch stimmt. Das war eine meiner ersten geistlichen Lehren, die meine Mutter mir hinterlassen hat. Kennt ihr diesen schwäbischen, ich komme aus Württemberg, das werdet ihr spätestens jetzt schon gemerkt haben an meiner Sprachmelodie, kennt man hier auch den Spruch, jetzt ist aber Materie am letzten? Aha. Merkwürdig, wie so ein Spruch entsteht. Man will damit ausdrücken, irgendetwas ist ganz dicht am entweder zusammenbrechen oder an irgendetwas, was zu Ende geht. Ein Lehrer zum Beispiel ist mit seiner Klasse so weit, dass er sagt, wenn es jetzt nicht anders wird, dann ist aber Materie am letzten. Das Ende der Fahnenstange ist erreicht. Nichts geht mehr, es ist aus. Dass der Spruch Materie am letzten aus der Bibel kommt, weiß jeder. Das bezweifelt niemand. Warum aber mit der Formulierung aus dieser Quelle absolut Negatives verbunden wird, habe ich mich sehr oft gefragt. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht, denn am Ende bei Matthäus, da steht unser Predigttext. Matthäus 28 und die letzten Verse, ich nehme zunächst mal den wirklich letzten Vers, nämlich Vers 20, dort den zweiten Teil. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist ja nun nichts, wovor man irgendwelche Manschetten haben müsste, oder? Ist es nicht merkwürdig? Vielleicht sind es einfach nur die Worte der Weltende. Das nehme ich mal an. Und wahrscheinlich stammt diese Rede, diese törichte Redensart, muss man dann schon sagen, aus jener Zeit, als man auch im christlichen Kulturkreis Jesus Christus nur als den bedrohlichen Weltenrichter sich vorstellen konnte. Derjenige, der als Pantokrator auch in den Künsten dargestellt worden ist über Jahrhunderte, derjenige, der bedrohlich ist, derjenige, der richtet, derjenige, der die Herrschaft in der Hand hält und derjenige, der Fehlverhalten grausam ahndet. Freilich, wenn Christus nicht Bruder und Freund, sondern Richter und Feind ist, dann muss es schon als bedrohlich erscheinen, wenn er ankündigt, täglich bei den Menschen zu sein. So ist das nun mal. Aber lasst uns doch den Text genauer angucken. Ich lese in Matthäus 28 noch einmal, aber ich fange bei Vers 16 an. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der Text ist uns sicherlich nicht neu. Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern. 3,5 Jahre hat er mit den meisten von ihnen gelebt. Sie haben viel miteinander erlebt. Wenn ich sage mit den meisten, einige sind ja nicht gleich ganz am Anfang seiner Tätigkeit, Jesu Tätigkeit, berufen worden, sondern eine Weile danach. Matthäus, der Evangelist Matthäus, macht in seinem Evangelium den Sprung direkt von der Auferstehung Jesu zur Himmelfahrt. Andere Evangelisten haben noch einige Berichte dazwischen. Ich weiß, dass das manchmal Menschen sehr irritiert hat. Und manche Leute sind auch sehr irritiert. weil in den Evangelien manche Orts- und Zeitangaben differieren. Offenbar kommt es dem Berichterstatter, dem jeweiligen, auf das an, was er berichtet hat. Wir wissen also nicht, warum Matthäus darauf mehr Schwerpunkte gelegt hat und Markus vielleicht auf etwas anderes und Lukas noch auf etwas anderes. Es gibt darüber natürlich auch theologische und bibelwissenschaftliche Erklärungen. Zurück zu uns heute. Was für uns heute aus meiner Sicht diesen Textabschnitt so spannend macht, ist eine, fast möchte ich sagen, eine Randbemerkung in Vers 17. Einige aber hatten Zweifel. Einige aber zweifelten. Wie ist das möglich? Die Jünger Jesu waren doch nahe dran am Geschehen und nicht die letzten 14 Tage nur, sondern eine ziemlich lange Zeit. Sie waren direkt auch betroffen. Und wenn wir die Evangelien so lesen, da kommt mir es manchmal so vor, dass das ganz schön harte Bandagen waren, die die Jünger erlebt haben. Mit Krankenheilungen, mit Begegnungen zu Dämonen, mit Streitgesprächen, mit harten Anschuldigungen, die auf ihren Rabbi ausgesprochen wurden und manchmal auch mit Pleiten. Erinnern wir uns an die Begebenheit, Jesus ist auf einem Berg, er hat sich zurückgezogen für seine stille Zeit und die Jünger probieren einen Besessenen zu heilen und sie kriegen das nicht hin. Sie erleben also eine Blamage, eine Pleite, sie landen geradezu geistlich auf dem Bauch. Der Grundtext im Griechischen, beziehungsweise bei Matthäus sind ja auch aramäische Textpassagen drin. Der Grundtext meint hier, wenn Luther mit Zweifeln übersetzt, einige gingen auf Distanz. Die haben sich da rausgehalten. Die haben das erlebt und haben gesagt, Moment, ist da jetzt etwas in unserem Kopf nicht ganz in Ordnung? Oder wie wir manchmal auch bei Situationen sagen, höre ich da richtig oder sehe ich da etwas Falsches? Es ging ihnen tatsächlich, wie vielen von uns heute auch, es ist nicht immer einfach zu glauben. Und wenn ich als Prediger das sage, weiß ich, dass ich damit vielleicht ein bisschen auf Glatteis gehe. Aber ihr Lieben, das ist die Wirklichkeit. Es ist nicht immer einfach, diese Beziehung zum Herrn lebendig zu halten. Denn es gibt Ereignisse, die erschweren das. Natürlich gibt es auch andere, die begeistern. Paulus hat es auch gewusst und darum hat er mal nach Thessalonich geschrieben, der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Und ich übersetze das so in das Deutsche. Der Glaube ist manchmal etwas unterschiedlich schwierig. Oder? Ja, ich meine, das wäre so. Und ich könnte manche Situationen auch aus meinem Leben erzählen, wo es mir schwer gefallen ist. Wirklich schwer gefallen, meine Beziehung zum Herrn aufrechtzuerhalten. Vielleicht kennst du das auch, dass du schon Zeiten erlebt hast, wo es dir nicht mehr möglich war, normal zu beten. Ich kenne das auch. Hinterher habe ich dann manchmal festgestellt, dass in solchen Zeiten mir der Herr vermutlich, war nur meine Einschätzung, dass mir der Herr näher gewesen ist, als zu Zeiten, zum Beispiel in einem wunderschönen Gottesdienst. Auch das kann so sein. Ob es sich bei den Jüngern um einen methodischen Zweifel gehandelt hat oder um Fragen, die aus einem verletzten Gemüt kommen, das will ich einfach mal offen lassen. Wir wissen das nicht. Und der Text gibt darüber nicht wirklich Auskunft. Da traf Jesus Wochen vorher, direkt nach dem Auferstehungstag, da traf er zwei seiner Jünger. Lukas 24 berichtet das. Und wir brauchen das nicht aufzuschlagen. Der Bericht, den haben wir eigentlich, denke ich, doch als Bibelgemeinde im Kopf. Da wandern zwei in ein Nachbardorf von Jerusalem, völlig erledigt, völlig platt und zusätzlich durcheinander, weil ihnen jemand sagte, die haben Jesus gesehen und die haben gesagt, ihr seid verstört, wir sind's auch, lassen wir es auf sich beruhen. Die waren im wahrsten Wortsinne frustriert. Kleine Zwischenbemerkung, wisst ihr, was Frustration auf Schwäbisch heißt? Lustverlust. Ja, das bedeutet die Lust verloren, den Elan verloren. Das kann passieren. Und ich stelle jetzt eine Frage in den Raum, wo ihr vielleicht sagt, Moment mal, kann das sein? Könnte es sein, dass auch tolle Erfahrungen mit Gott uns an bestimmten Stellen nicht wirklich weiterhelfen, auch wenn wir uns daran erinnern? So ging es diesen beiden Jüngern und einigen anderen ein paar Wochen später, als Jesus sich von ihnen verabschiedet hat. Sie haben tolle Erfahrungen gemacht mit ihm. Sie zweifeln. Sie haben tolle Erfahrungen gemacht mit ihm. Sie wandern mit Jesus, diskutieren mit ihm und erkennen ihn nicht wieder. Das kann passieren. Erfahrungen bringen nicht zwangsweise und ohne jede, wie soll ich sagen, ohne jeden Nebenweg, sie bringen nicht zwangsweise einen Menschen vorwärts. Erfahrungen können sogar zurückwerfen. Ich habe in der Seelsorge in meinen aktiven Jahren auch nicht sehr oft, Gott sei es gedankt, aber ich habe auch Menschen getroffen, die zurückgeblickt haben oder wir haben im Gespräch zurückgeblickt auf viele Erlebnisse, und die Menschen waren so verloren in ihrer Situation, dass ihnen das nicht mehr hat weiterhelfen können. Luther hat ja diesem Sätzchen, ich bin bei euch alle Tage, ein Wörtchen vorangestellt. Siehe. Wir machen das ja auch, wenn uns etwas wichtig ist. Wenn wir jemandem was erzählen und es ist uns gewichtig, dann sagen wir, schau her oder wir sagen, hör mal zu, pass auf. Ich gehöre zu den Leuten, die gerne auch mal jemanden ein bisschen schockieren. Und wenn mir jemand sagt, hör mal zu, sage ich, ich höre immer zu, wenn du mit mir sprichst. Hä, was? Aber ich verstehe schon, was er mir sagen will. Es kommt etwas ganz Wichtiges. Worum geht's hier in diesem Abschnitt? Das ist so mein zweiter Teil der Predigt. Dieser letzte von Matthäus berichtete Satz Jesu hat im Matthäusevangelium besonderes Gewicht, weil es eben der letzte Satz von Jesus ist, den Matthäus hier berichtet, der letzte Satz als Mensch auf der Erde. Es ist das letzte Wort Jesu über die Welt und sein Vermächtnis an die Gemeinde. Jesus geht aus der optischen Wahrnehmbarkeit, Sichtbarkeit weg. Er bleibt aber geistlich sichtbar und erlebbar. Jemand, der mit Jesus nichts anfangen kann, kann damit auch nichts anfangen. Wir erleben das oft, meine Frau und ich. Wir wohnen, so lange haben wir noch nie irgendwo gewohnt, seit wir verheiratet sind. Wir wohnen jetzt schon fast 16 Jahre an einer Stelle. Das ist für einen Prediger eine gewaltige Leistung. Und wir entdecken nebenbei bemerkt etwas, was wir vorher auch nie entdeckt haben. Wir sind wirklich auch in unserem Dorf richtig verwoben mit unseren Nachbarn. Ich bin in zwei Vereinen im Vorstand unterwegs. Das sind alles so nette Leute. Eine Nachbarin, eine leidenschaftliche SPD-Anhängerin und bekennende Atheistin, die spricht mich immer mal wieder an. Ja, wie siehst du das denn? Ihr brauche ich von der geistlichen Gegenwart Jesu, sie begreift das einfach nicht. Sie sagt manchmal, ich erlebe bei euch, dass ihr viele Dinge völlig anders wahrnehmt als ich, dass ihr manche Dinge auch in unserem Dorf oder in der großen Politik, und ich habe vor ein paar Jahren mal zu ihr gesagt, also, weißt du, Christel, als SPD-Anhängerin zurzeit leidest du aber schon, ja, ja, ja. Aber sie sagt auch, ich nehme bei euch Dinge wahr, die sind für mich so erstaunlich. Vielleicht probier's auch, aber so weit sind wir noch nicht. Versteht ihr? Wir nehmen als Nachfolger Jesu, nehmen wir Dinge wahr, die wir schlecht direkt so jemand weitersagen können und die jemand anders einfach nicht kennt. Jesus geht aus der optischen Sichtbarkeit weg, er bleibt geistlich sichtbar und erlebbar. Und das hat die Christel uns schon ab und zu gesagt. Ich erlebe euch und ich erlebe, dass ihr, wie ihr es definiert, dass ihr Gott erfahren habt. Ich habe davon keine Ahnung, ich weiß nur, was ihr mir so erzählt. Diese Verheißung, ich bin bei euch, diese Verheißung ist für die Gemeinde Jesu die Ausrüstung und die Legitimation für ihre Existenz und für ihren Dienst. Ermächtigt und befähigt. Und ein paar weitere Wochen später, das Pfingstereignis hat das direkt so unterstrichen. Ohne diese Verheißung Jesu wäre Gemeinde nur ein Verein, eine Gruppierung, die von Erinnerungen lebt. Hast du dich vielleicht sogar selber einmal dabei ertappt, dass dein Glaubensleben hauptsächlich vielleicht oder zeitweise von der Erinnerung getragen wird und nicht von dem alltäglichen, lebendigen Miteinander mit dem Herrn? Oder anders gesagt, ohne diese Zusage Jesu wäre Theologie nur eine interessante Philosophie. Betrieben von jenen, die sich eben für Philosophie oder für philosophisches Denken oder Diskutieren interessieren. Ich bewundere, ich muss das hier als Praktiker ganz klar sagen, ich bewundere die Menschen, die philosophische Diskussionen führen können und die das gut finden. Ich kann das nicht. Ich habe es probiert, natürlich, man beschäftigt sich damit auch, aber für mich ist das eher eine Last. Also der liebe Gott hat mir etwas anderes offensichtlich in die Wiege gelegt. Ich bin ein Praktiker, ich bin einer, der muss tätig sein. Und deshalb vermittle ich wahrscheinlich das Evangelium an manchen Stellen auch anders als der eine oder andere meiner Kollegen. Übrigens, darin besteht das Geheimnis, dass unsere Kirche auf der einen Seite schlau genug und auf der anderen Seite mutig genug ist, uns Prediger von Zeit zu Zeit mal zu versetzen. Ich habe noch keinen Prediger getroffen, der wie mancher meiner evangelischen Pfarrersfreunde die Jahrzehnte an einer Stelle sind. Das ist die Chance für die Gemeinde und es ist die Chance auch für uns, also für mich gewesen. Jetzt entscheide ich selber, wo ich bin. Zurück zum Punkt. Wie geht es? Was meint der Text? Ich glaube, da liegt der Punkt. Ich bin bei euch alle Tage. Das ist keine philosophische Frage, sondern das ist etwas, mit dem können wir jeden Tag, jeden Moment etwas anfangen. So wie der kleine Bub, der bibbernd vor Angst auf seine Mama gewartet hat und der bei diesem Ereignis, ich weiß, wovon ich rede, gelernt hat, ja, auch wenn es kracht und blitzt und schüttet, Jesus ist bei mir. Unabhängig davon, ob ich ein kleines Kind, ein erwachsener Mann oder ein Senior bin. Ich möchte damit einen dritten Teil in der Predigt anschneiden. Ich bin bei euch. Wie erlebt sich das? Aus vielen der Berichten der Bibel können wir einige herausgreifen und feststellen, tatsächlich, diese Leute haben Gott erlebt, obwohl sie ihn nicht gesehen haben in den Momenten und nicht ihm die Hand geben konnten, ihn nicht anfassen konnte. Ich denke an Noah nach der Flut, die Geschichte mit dem Regenbogen, immer wieder anrührend für uns als Christen. Und die meisten oder viele von uns leben ja in der Stadt, da kriegst du einen Regenbogen nicht mehr so sehr mit. Wenn wir unterwegs sind, und wir können das jetzt, meine Frau und ich, wir gehen jeden Tag Minimum eine halbe Stunde Nordic Walking machen. Wir brauchen das für unsere Gesundheit. Und manchmal gehen wir halt auch im Regen. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur ungeeignete Kleidung. Und wir erinnern uns oft, wenn wir einen Regenbogen sehen, weißt du noch, als wir mit unserer ältesten Tochter damals in Erlangen, in Mittelfranken, waren wir auch mal einfach so spazieren und unterwegs nach einem Regen. Und in einer Pfütze hatte ein Auto ein paar Öltropfen verloren. Und wir wissen ja, wie das dann aussieht. Schön bunt, schillernd und so weiter. Und unsere Marion bleibt stehen. Papa, guck mal, hier hat ein Regenbogen gestanden. Okay, so war ihre erste Verbindung zum Regenbogen. Und wir fanden das eigentlich ganz schlau, so diese gedankliche Verbindung, die ein Mädchen von 2,5 Jahren da geleistet hat. Gott gibt ein Naturschauspiel, und dass diese 8 Menschen Angst hatten, liegt auf der Hand. Vor der Sintflut kannten sie keinen Regen. Dann kam der Regen, hat nicht aufgehört, es kam die Sintflut, dann ging der Regen zu Ende, das Wasser fiel und plötzlich fängt es wieder irgendwo an zu regnen. Wir wissen heute, Regenbogen ist nichts, was komisch wäre. Wir erklären das heute ganz klar mit dem, was wir wissen. Wenn vorne Regen ist und hinten die Sonne, dann siehst du den Regenbogen. Übrigens, habt ihr schon mal einen Regenbogen vom Flugzeug aus gesehen? Da ist es kein Regenbogen, da ist es ein Regenring. Und auf der Erde sehen wir nur immer den Regenbogen, weil wir auf der Erde logischerweise nur die obere Hälfte dieses Rings sehen können, denn unten ist eben die Erde im Weg. Nicht nur die Zusage, es gäbe keine globale Flut mehr, wurde gegeben. Zwischen den Zeilen können wir auch hier ganz klar sagen, ich bin bei euch, ihr seid nicht allein. Ich sorge dafür, ich bin euer Garant, dass die Welt nicht noch einmal im Wasser versinkt. Ich denke an den Mose, der von Gott die Verheißung bekam, mein Angesicht wird mitgehen, bis ich dir Ruhe verschafft habe. Wenn ihr es nachlesen wollt, 2. Mose 33, Vers 14. Und da hatte Mose noch eine Menge vor sich, vielleicht hat es geahnt. Und die Antwort des Mose ist eigentlich ziemlich gewagt. Vers 15. Mose entgegnete dem Herrn, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führ uns lieber nicht von hier herauf. Ich höre hier in diesem Satz, ohne Gott ist es dumm, überhaupt loszugehen. Ohne Gott ist es töricht, überhaupt etwas anzufangen. Mose ist auch eine sehr interessante Figur, was das Leben mit Gott betrifft. Ich denke an Elia, der sicherlich auch ganz, ganz tief unten durch musste. Da kriegt er eine Nachricht von der amtierenden Königin, innerhalb von 24 Stunden bist du ein toter Mann. Und das war nicht bloß seine Nachbarin, das war die Königin. Und er wusste, der wusste das sehr genau, der Elia, die hat den Ahab, ihren Mann, die hat ihn im Griff. Sollte es verwunderlich sein, dass er Angst hat und sich an Gott gewandt? Und Gott begegnet ihm in einem stillen, sanften Sausen. Ich denke an den Jakob und die Himmelsleiter. Ich denke an meine eigenen Erfahrungen. Und ich möchte dich jetzt bitten, einfach mal kurz innezuhalten und dich selber zu fragen, wo habe ich Gott erlebt, Gottes Gegenwart? Wo habe ich geradezu handgreiflich spüren können, dass er da ist? Mach dir das bewusst. Und geh das Risiko ein. Erzähl das auch deinen Freunden, auch auf die Gefahr hin, dass sie dumm nachfragen. Das dürfen wir Gott überlassen. Wenn wir von ihm etwas erzählen, dann können wir wissen, er sorgt dafür, dass es zu gegebener Zeit verstanden wird. Wie geht es euch? Ich habe mich dabei ertappt in der Predigtvorbereitung, dass ich denke, oh, eigentlich müsstest du es doch gelernt haben, aber immer noch denke ich oft nach einem bestimmten Ereignis, hier war Gott wirklich da. Komisch, dass wir manchmal eine Weile brauchen, bis der Groschen, nein, das 10-Cent-Stück fällt. Wir brauchen einfach eine Weile. Aber ich vermute, dass Gott dabei vielleicht ein wenig lächelt und sagt, naja, irgendwann hat er es ja doch geschnallt. Wie erlebst du die Gottesnähe? Brauchst du eine Kathedrale? Einen Dom? Ich stelle bei mir fest, das kann gut hilfreich sein. In einer schönen Kirche zu sein, wo die meisten Leute von sich aus sich anders verhalten als auf der Straße, das kann mal sehr wohl gut tun und einfach auf der emotionalen Ebene dann Gott erleben. Ist es nur in der geplanten Andacht, im Gottesdienst in der Gemeinde? Beschränkt sich das Gefühl, das Erlebnis der Gegenwart Gottes nur auf den Sabbat? Und ich wage mich noch mal ein ganz klein wenig auf Glatteis mit folgender Frage. Ist Gott da jetzt in diesen Augenblicken? Ist Gott da, weil wir hier sind? Vielleicht. Anders gefragt. Ist Gott da, obwohl wir hier sind? Und da brauchen wir auch dieses Kritische in uns selber hineinhören. Ist Gott da, obwohl wir hier sind? Könnte es sein, dass wir Gott manchmal fürchterlich im Weg rumstehen? Ich bin noch im bildlichen Sprechen. Gott ist da. Ich fürchte, es fällt ihm nicht immer ganz leicht, aber er hat es zugesagt, er hat es versprochen und bei ihm wissen wir, seine Versprechen stehen. Darüber gibt es keine Diskussion. Wir tun manchmal oft so, als wäre er nicht vorhanden. Ich ertappe mich oft dabei. Ich plädiere überhaupt nicht. Ich möchte hier richtig verstanden werden, wenn ich vorher von einer netten, schönen Kirche oder Kathedrale gesprochen habe. Ich plädiere überhaupt nicht für eine Grabesstille in der Versammlung. Und ich bin geradezu dankbar, dass ich vorhin Kinderzeit mache. Und da, wo Kinder sind, da ist einfach auch Leben und da bewegt sich was. Und ich habe in den Gemeinden, in denen ich der Prediger war, da habe ich manchmal Gemeindeglieder angesprochen und gesagt, du musst, wenn ein Kind irgendwo quäkt, du musst nicht eine Grimasse ziehen und dich umdrehen. Guck einfach nach vorne, dann wirst du es schon überleben. Ich sage euch ganz offen, ich habe mich manchmal richtig angelegt mit Geschwistern, die es nicht ertragen konnte, dass ein Kind da ist, man ein paar Schritte hin oder her geht oder gar einen Mucks macht. Und ich habe es auch manchmal schon so gemacht, wenn ein Kind dann plötzlich einen Schreikrampf kriegt, dass ich gesagt habe, okay, warten wir, es wird auch wieder aufhören. Und dann haben wir Pause gemacht und dann habe ich weiter gepredigt. Also, Gottes Gegenwart zeigt sich nicht unbedingt dadurch, dass wir Grabesstille haben. Wir brauchen das Gespräch miteinander. Auch das zeigt Gottes Nähe. Wir brauchen allerdings auch die stille Zeit. Sonst, fürchte ich, könnte uns geistliches Gut ein wenig abhanden gekommen. Wir brauchen die Sensibilität für Zeit und Ort und füreinander. Ich zum Beispiel, ich sitze sehr gerne vor dem Gottesdienst einige Minuten, ich bin deshalb immer vor dem Gottesdienst auch da, ich brauche das. Ich brauche diese Minuten in der Stille, um meine irdischen, weltlichen Gedanken so ein wenig wegzuschieben und bildlich gesprochen, in meinem Gehirn Platz zu schaffen für die Gedanken, die mir Gott an diesem Sabbat oder in dieser Versammlung vorbereitet hat. Ich versuche einige Schlussfolgerungen und daraus könnte man noch manche anderen Überlegungen anstellen. Uns ist oft, glaube ich, nicht bewusst, dass Gott gegenwärtig ist. Und Gott ist gegenwärtig in einer besonderen Form, wenn wir miteinander singen und beten. Er ist gegenwärtig, wenn wir miteinander reden. Er ist da, wenn wir dem Wort der Predigt zuhören. Er ist da, wenn wir miteinander still sind und beten. Er ist auch da, wenn wir unterwegs sind. Und er ist auch da, wenn wir in einem Gewitter auf dem Fahrrad sitzen und gucken, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen, auch wenn das Wasser uns oben rein und unten rausläuft. Ihr merkt, ich binde mich noch mal kurz an unsere Kinderzeit an. Franz von Sales, Bischof und Kirchenlehrer im Mittelalter, rät, zwischen Gefühl und Realität zu unterscheiden. Sales ist der Begründer der Salesianer und deren, also von diesem Orden, der Leitsatz heißt, in Gottes Gegenwart leben. Die Gegenwart Jesu Christi, die Gegenwart des Heiligen Geistes, die Gegenwart Gottes, wie immer wir das im Einzelnen für uns gerade formulieren wollen, denn es sind Synonyme, kann man natürlich nicht beweisen. Und wir sind damit in bester Gesellschaft mit den Jüngern von damals. Jesus musste ihren Zweifel oder ihre Zweifel ausräumen. Und der prominenteste Zweifler des Neuen Testamentes ist ja der Thomas, wobei ich den Mann sehr, sehr schätze. Der hat kein Theater gespielt. Der hat gesagt, Moment mal, nur von einem Reden kann ich es noch nicht wahrnehmen, dass er, der Rabbi, wieder lebt. Und es ist so anrührend, wie Jesus dem Thomas begegnet, mit ihm redet und sagt, komm, fass mich an. Und Thomas fasst ihn an und ich kriege jetzt, wo ich sage, Gänsehaut und stellt fest, mein Herr und mein Gott. Kennst du das, wenn du Jesus begegnest, dass du dies innerlich oder äußerlich sagst? Unterschiedliche Menschen haben zu unterschiedlichen Zeiten oder zu gleichen Zeiten und bei gemeinsam erlebten Ereignissen Gottes Gegenwart unterschiedlich erlebt. Die einen in einer Versammlung erleben und empfinden Gottes wärmende Nähe und die anderen vielleicht zur gleichen Zeit gähnende Leere. Woran mag es liegen? Liegt es an Gott? Liegt es an mir selber? Dem einen oder anderen von euch sagt vielleicht der Name David Wilkerson etwas. Einer der Mitbegründer, würde ich mal ganz verkürzt sagen, einer der Mitbegründer der charismatischen Bewegung und sein berühmtestes Buch vor einigen Jahrzehnten hatte ja den Titel Das Kreuz und die Messerhelden. Erstaunlich, was er zu dem Thema Gegenwart Gottes sagt, hört. Geliebte Mitchristen, hören Sie auf, nach einem Zeichen Ausschau zu halten. Hören Sie auf zu erwarten, dass irgendeine Kraft Ihr Gemeindezentrum erschüttern wird oder irgendein Prediger Ihnen die Hände auflegen und alle Ihre Probleme beseitigen wird. Suchen Sie nur den Herrn selbst. Ich fand das Zitat oder finde es sehr bemerkenswert, dass ausgerechnet er das gesagt hat. Hätte Ellen White genauso gut schreiben können. Oder, dumme Bemerkung von mir, dass es gut hätte von mir sein können. Jesu Gegenwart ist begründet in seiner Treue zu uns. Und die steht niemals zur Debatte. Die ist fest, die ist zugesagt, die ist nachgewiesen in seinem Leben und in seinem hohen priesterlichen Dienst im Himmel. Liebe Gemeinde, ich formuliere 4 Schlusssätze. Erstens. Unser Herr ist mit uns, damit und weil wir errettet sind. Das ist Faktum. Zweitens, Jesus ist mit uns, wenn und weil wir ihn gemeinsam anbeten. Drittens, Gott ist bei uns in allen Augenblicken des Lebens. Ihr erinnert euch sicherlich an die Geschichte aus Spuren im Sand, immer wieder eindrücklich. Gott ist bei uns, ob wir es fühlen oder nicht, denn er hat es gesagt. Und viertens, der Heilige Geist stärkt uns, wenn wir Jesu Liebe bezeugen durch unser Leben und durch unser Reden. Und so wird die Gegenwart Gottes in unserem Leben zum klassischen Missionsinstrument. Das gibt Mut, das gibt aber auch Gelassenheit und das gibt echte Zuversicht. Die wünsche ich uns allen. Amen. Amen.